Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 26. Juni und weil da draußen jetzt, Achtung Wortspiel, eine so gigantische Hitze ist, schalten wir nach Hitzacker zu den sommerlichen Musiktagen. Einen wunderschönen guten Morgen dem Intendanten. Guten Morgen, Oliver Wille. Schwitzen Sie auch schon so?
Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen trotz der Hitze oder wegen der Hitze,
wie auch immer. Sitzen Sie drin? Sind Sie klimatisiert?
Ich bin noch drin, aber in meiner Hannover-Wohnung, die sich auch so aufgeheizt hat inzwischen, dass, ja.
In Hannover soll ja das Wetter das ganze Jahr gleich sein, immer mittelmäßig.
Schön wär's. Nein, wir haben auch hier die Hitze.
Okay, also dann schwitzen wir das jetzt aus und hangeln uns einmal so durch die Themen. Ich möchte mit Ihnen natürlich reden über die sommerlichen Musiktage, die wieder anstehen. Da ist das große Motto Papa Haydn. Wie sind Sie darauf gekommen?
Also ich habe 2018 zum ersten Mal einen Komponisten in den Fokus gestellt. Das Festival geht in seine 81. Saison. Mhm. Und ich war sehr erstaunt, dass man niemals von einem Komponisten, einer Komponistin ausgeht und dann die revolutionären Kräfte, die diese kreativen Menschen hatten, nutzt für unser Festival. Und hatte 2018, zum Glück nicht 20, Beethoven. Mhm. Und das wurde sehr kritisch gesehen zunächst, dass ich das vorhab, und war aber das am besten angenommene Festival aller Zeiten.
Interessant.
Und natürlich stand da nicht nur Beethoven im Fokus, sondern diese Kraft von Beethoven und alles, was danach und davor und dieser große Erfinder und Revolutionär. Und da kann man ja unglaublich mit spielen, ja, in den Programmen. Und das war so toll, dass ich dann 2021 Schubert gemacht habe, 23 mich an Mozart versucht habe und jetzt kommt der, als Quartettspieler muss ich das machen.
Natürlich.
Haydn.
Der Erfinder des Quartetts quasi, ja. Also, genau. Aber lassen Sie uns später noch zu Haydn und zu den sommerlichen Musiktagen zurückkommen. Es ist so eine kleine Angewohnheit geworden beim Backstage Classical Podcast, dass wir einmal so die aktuellen Themen der Woche mit unseren Gästen streifen. Ich würde gerne mit einem Thema anfangen, das uns alle betrifft.
Ein rechter Scheißdreck war's, altmodisch bis provinziell war's, das war's.
Ein echter Scheißdreck war's. Ich habe mir in der letzten Woche die Online-Auftritte von Opernhäusern und Festivals angeguckt, Herr Wille, und habe gemerkt, die suchen alle junges Publikum. Und dabei machen sie eine Sache, sie, meiner Meinung nach, verkaufen sozusagen den Sinn der Musik, indem sie sich unglaublich anbiedern und hauptsächlich darüber reden, was darf ich anziehen im Konzert und gibt es genug zu essen und zu trinken in den Pausen. Also die junge Generation scheint irgendwie unter sich auszutreten, zu machen, dass wir wieder ins Konzert gehen, um, ja was eigentlich, um uns abzulenken, um gute Laune zu haben, um ein bisschen Fun zu haben. Ist das eine Ansprache, die Sie als Intendant verstehen oder wie kümmern Sie sich darum, dass Sie junges Publikum erreichen?
Also Sie haben einen viel größeren Überblick als ich, aber natürlich nehme ich diese Tendenz auch wahr und die Frage ist, kommt das von den jungen Leuten, die dort angestellt werden, um diese Auftritte zu begleiten oder sind das die älteren Herrschaften, so wie ich, die denken, dass man das tun muss, um zu erreichen? Und zweiteres finde ich problematisch, weil ich glaube, dass es nicht stimmt.
Das wäre dann der Cringe-Faktor quasi, ne?
Also wir sind in Hitzacker in einer besonderen Situation. Wir sind mitten im Sommer. Wir sind leider sehr schlecht angebunden mit den Öffentlichen. Deshalb haben wir immer Schwierigkeiten, junges Publikum zu erreichen. Das Festival ist entstanden oder wird getragen von Weiterreichen. Ja? Also es gibt Menschen, die in wirklich höherem Alter sind, aber geistig immer noch total fit und jung. Die kommen, seit sie 12 sind, weil ihre Eltern sie mitgeschleppt haben und weil das zur Tradition gehörte, dass man im Sommer in Hitzacker ist.
Das ist lustig, hat jemand bei uns geschrieben, die besten Influencer sind eigentlich das begeisterte Publikum.
Ja. Ja, die Frage ist, kriegen die noch ihre Enkelkinder mitgebracht? Und das ist natürlich ein Riesenthema, das würde den Rahmen sprengen. Ich glaube, wir erfüllen unseren Bildungsauftrag nicht. Und für mich gehört zur Nachhaltigkeit, das ist ja auch so ein Wort, was bespielt werden will immer, gehört tatsächlich, dass Kultur in unserem Land, die guten Traditionen, die wir haben, dass die eigentlich nicht nachhaltig behandelt werden und in der ganzen Breite. Und dann wundern wir uns, wenn nicht freiwillig oder nicht aus Lust und Neugierde junge Menschen kommen und machen dann so komische, um sie zu locken und, glaube ich, mit besten Absichten versuchen, für unsere Sache zu begeistern. Ich glaube, wir sollten eher in den Kern immer gehen und mehr in den Schulen, Kindergärten, Education-Veranstaltungen zeigen, was eigentlich so toll daran ist, was wir machen.
Diese Werbung unterstützt die Arbeit von Backstage Classical. Wir sprechen in der Branche ja aktuell viel über Relevanz, besonders in Bezug auf unser Publikum. Bestehende Besucherinnen und Besucher sollen enger gebunden werden, neue Zielgruppen erschlossen werden und man will für einen größeren Personenkreis wirklich interessant sein. Ja, und wenn das Themen sind, die auch euch, eure Orchester, eure Theater, eure Vorstellungen betreffen, dann schaut euch doch mal Future Demand an. Eine Software ist das für Orchester, Theaterbetriebe und Festspiele und ihr Herzstück sind die sogenannten Taste Cluster. Das ist eine Technologie, die nicht fragt, wer ein Ticket kauft, sondern warum Tickets gekauft werden. Future Demand basiert auf über 100 Millionen Ticketkäufen und mehr als 1000 Merkmalen. Also welcher Aspekt einer Produktion ist für wen relevant und was sorgt dafür, dass die passende Botschaft die richtigen Personen erreicht? Die Software von Future Demand definiert Zielgruppen und Ansprache für E-Mail und Abo-Kampagnen, erstellt vollautomatisch Social-Media-Kampagnen und liefert persönliche Veranstaltungsempfehlungen für jeden, der eine Website besucht. All das sind ja Aufgaben, für die eure Teams sonst vielleicht tagelang Daten wälzen müssten und selbst dann noch welche übersehen würden. Future Demand verspricht weniger Bauchgefühl, weniger Handarbeit und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, mehr Zeit für das, was wirklich zählt, euer Programm und euer Publikum. Die Staatsoper unter den Linden setzt bereits darauf, das Lucerne Festival, die Tonhalle in Düsseldorf oder das Theater in Freiburg. Ja, und 100 weitere Veranstalter von der kleinen Regionalbühne bis zum großen internationalen Haus. Also guck doch mal vorbei und finde heraus, wie Future Demand auch dir helfen kann. Besuch einfach future-demand.com/backstage. future-demand.com/backstage. Sie machen ja in Hitzacker, also man muss ja auch wirklich sagen, das ist ja ein Core-Festival. Ja? Also das ist auch meine Beobachtung, dass da, wo man etwas wirklich ernst nimmt, plötzlich auch ein neues Publikum entsteht. Also eben gerade nicht in der Beliebigkeit des Ganzen und im Entertainment-Faktor geschenkt. Das ist ja auch okay, ja, wenn man mal in die Oper geht, um abzuschalten. Aber der wahre Kern und eigentlich auch der erfolgreiche Kern, den entdecke ich eigentlich dort, wo klassische Musik ernst genommen wird. Vielleicht nicht mehr in der Masse, vielleicht fehlt auch die allgemeine Bildung. Aber das ist doch etwas, was Sie auch als Programmmacher wahrscheinlich im Kopf haben, oder? Sie sind schon ein Festival für Leute, die bereit sind, wie Sie sagen, ohne Verkehrsanschluss oder mit schlechtem Verkehrsanschluss, dahin zu kommen und sich wirklich tagelang mit Musik auseinanderzusetzen. Das ist doch auch ein Reiz, oder?
Ja, das ist, glaube ich, fast unser Alleinstellungsmerkmal. Also ich habe das große Glück, das machen zu können. Das sehe ich auch wirklich als Privileg, denn die Tradition unseres Publikums und das, was die Leute dort wollen, die Mehrheit der Leute wollen, ist genau das. Sie wollen einsteigen, sie wollen es wissen. Und was daran so toll ist, ist die Neugierde, die sie haben. Also wenn ich ein Programm mache, in dem nicht viele Dinge vorkommen, die die Menschen nicht kennen, neue Musik, unbekanntes Repertoire, dann wären die sauer. Mhm. Und das ist natürlich ein Ansporn, der hat bestimmt Seltenheitswert. Also es geht nicht darum, die alten Kamellen zu spielen und dann nochmal und nochmal zu interpretieren und dann sich darüber zu unterhalten, dass es doch aber damals mit dem Amadeus-Quartett viel schöner war. diese Leute, die Plattensammlung zu Hause haben, die kommen zwar noch nach Hitzacker, aber das gibt es bald nicht mehr. Mhm. Sondern sie wollen wirklich in dem Moment ein Konzerterlebnis, was ein Abenteuer ist und wo man denkt, wow, da hat sich die Anstrengung jetzt gelohnt.
Ja, Anstrengung ist ja auch ein gutes Thema. Also das sehe ich in meinem Sommerfestival, ja, bei den Bayreuther Festspielen, wo ich die ganze Zeit bin, wo es ja auch so ist. Man geht da um 15 Uhr hoch, 16 Uhr, sitzt auf diesen harten Bänken und geht am nächsten Tag wieder hin und guckt sich 4 Abende hintereinander da irgendwelche Mammutopern an. Aber letztlich ist doch das etwas, was wir in unserer Entertainment-Welt sonst nicht kriegen. Vielleicht sollten wir dafür auch werben. Und letztlich machen Sie ja genau das Gleiche, ja, indem Sie sagen, hier gibt es Anstrengung und Anstrengung wird auch belohnt, ja, so wie am Ende eines Marathonlaufs.
Ja, schauen Sie sich an, wie die Berichterstattung über die Bayreuther Festspiele ist. Ja. Da geht es sehr wenig um das, was man da erleben kann, wirklich.
Das
Sondern
stimmt.
um alles drumherum und um alles, was man da anscheinend nicht erleben kann. Und ich glaube, wir sollten uns viel mehr auf das fokussieren, was daran gut ist und wertvoll ist. Und dann, ja, also das ist der Trend unserer Zeit, ne? Wir gucken auf die Skandale, wir gucken auf das, was da nicht in Ordnung ist.
Klar.
Aber in dem Verhältnis, was daran so toll ist und was so einmalig ist und wofür man aus aller Welt hinreist, um das zu erleben, darauf gucken wir viel zu wenig.
Herr Wille, ich verspreche, wir reden gleich auch noch über den Inhalt in Hitzacker, aber ein eigeneres Thema und vielleicht auch Skandal kann ich Ihnen nicht ersparen. Shame on you, Toscanini war das mit einem seiner bekannten Ausraster. Angeblich soll es wieder zu, das ist groß diskutiert, wollen wir hier auch gar nicht in die Tiefe gehen. Fehlverhalten von John Elliott Gardiner gehen. Er hat sich gegenüber einer Mitarbeiterin des Bachfestes in Leipzig so benommen, dass in der Presse viel darüber spekuliert wird. Ging das noch, ging das nicht? Ich will mit Ihnen gar nicht den einzelnen Fall aufdröseln. Ich will mit Ihnen ganz kurz darüber reden, wie ist das für einen Intendanten, dass wir eine neue, ja, offensichtlich Wahrnehmung von dem bekommen, was Künstlerinnen und Künstler dürfen und was nicht. Ist die neue Sensibilität gut für die klassische Musik? Oder sagen Sie, nee, Mensch, wir sind doch auch alle irgendwie emotionale Menschen und das müssen wir uns auch leisten können?
Ein großes Thema. Ich bin
Ja.
Professor und Vizepräsident an einer Musikhochschule und da ist das Thema ja genauso wichtig und die Berichterstattung ebenso groß.
Ja.
Ich glaube, dass die Sensibilität unbedingt wichtig ist. Ich glaube auch, dass sie viel verändert hat inzwischen. Ich finde, dass wir nur vorsichtig sein müssen mit Vorverurteilung von großen Gruppen, sodass man, und es gibt Menschen, die haben wir auch alle kennengelernt, die sich nicht korrekt verhalten. Die Frage ist, die man vielleicht viel mehr diskutieren muss noch, wo beginnt Übergriffigkeit? Wo beginnt das auch in dem gegenseitigen Miteinander, wenn wir jetzt immer nur bei jedem Konflikt, wir sehen das auch in unserem täglichen Leben, Mediation brauchen, um überhaupt miteinander sprechen zu können, dann ist da was umgekippt, glaube ich. Trotzdem, diese Sensibilität ist wichtig und ich glaube und hoffe, dass es bei reflektierten Menschen, die Künstler hoffentlich sind, angekommen ist, dass da viele Dinge in der Vergangenheit und vielleicht auch im eigenen Verhalten nicht in Ordnung sind. Alle in Haft zu nehmen, weil zwei Leute sich in einer Gruppe nicht benehmen können, finde ich schwierig.
Absolut. Ich glaube, es ist auch vielleicht tatsächlich so ein Pendelbewegung, ne? Also es schlägt auf die eine Seite aus, auf die andere Seite aus, vielleicht auch so eine Generationsgeschichte. Also ich glaube tatsächlich, dass viele, ich bin über 50 und mit dem wir aufgewachsen sind, das ist heute gesellschaftlich nicht mehr okay. Und das ist auch richtig so. Das war eigentlich auch noch nie okay, aber es war für unsere Generation damals okay. Und dann gibt es eine neue Generation und da wird gerade irgendwie etwas neu ausverhandelt. Und ich glaube, da muss man auch tatsächlich beide Seiten sehen, wo kommen sie her, wo gehen sie hin und vielleicht sich tatsächlich, was sie sagen, ne, darauf einigen, was ist denn jetzt noch okay? Und dass beide Seiten Verständnisse dafür haben, dass man sozusagen aus einer Entwicklung herauskommt, dass das nicht von heute auf morgen sozusagen per Dekret geht und per Skandalisierung, sondern dass man tatsächlich verstehen muss, es muss sich was ändern. Klassische Musik ist Teil dieser sich bewegenden Gesellschaft und wir müssen da etwas ausverhandeln, neu ausverhandeln, was wir vielleicht gerade nicht so gut geschafft haben.
Absolut. Und ich finde es auch nicht okay, um es nochmal deutlich zu sagen, dass man sich darauf beruft, ich bin doch ein großer Künstler und deshalb
Genau.
darf ich mir das erlauben oder ich muss das akzeptieren von der anderen Seite. Das darf nicht sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Hierarchien und Machtverhältnisse. Zum Beispiel in einem Einzelunterricht sind nicht beide Parteien gleich, sondern die eine Partei ist dafür da, die andere so zu kritisieren, dass sie wachsen kann und sich entfalten kann. Und da gibt es, glaube ich, in der aktuellen Situation komische Ansprüche, und Missverhältnisse, die ich aber, wie Sie sagen, das kann ich auch verstehen. Das kippt jetzt, in eine andere Richtung. Wir müssen nur endlich dazu kommen, das nicht immer weiter aufzubauschen, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen. Was ist denn für uns in Ordnung?
Und ich glaube, das gibt es ja auch. Und ich glaube, solche Vorfälle wie jetzt in Leipzig, die sind da ja eher kontraproduktiv, weil es gibt ja an den Musikhochschulen, es gibt in den unterschiedlichen Gremien, in Orchestern, an Theatern. Also es gibt ja eine Sensibilität in breiten Feldern. Ich glaube, es ist auch allgemeiner Konsens, außer bei ein paar Idioten, dass dieser Geniekult nicht legitimiert, dass man sich, Entschuldigung, wie ein Arschloch benimmt. Das ist uns ja allen klar. Darüber sind wir ja schon längst hinaus, sondern es wird ja an anderen Stellen schon ganz sensibel gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht, diese Grenzen durchzusetzen und auch ein Betriebsklima zu schaffen, das für alle gut ist. Also ich glaube, dass diese Skandalisierung tatsächlich dann das torpediert, was an vielen Institutionen tatsächlich schon erarbeitet wird. Also vielleicht können wir da auch ein bisschen optimistischer sein, dass sich schon vieles tut, als dass wir immer denken, es bleibt einfach alles stehen. Obwohl das natürlich auch nicht heißen soll, dass wir das ignorieren sollen. Also
man muss da auch wirklich dran weiterarbeiten. Aber sehen Sie, was mir noch einfällt, wenn ich da einmal von außen versuche drauf zu gucken. Unsere Szene, die Klassikwelt, ist ja nicht gerade unbedroht ja, im Ganzen. Und schauen Sie mal, was wir uns gegenseitig im Moment alles antun. Das verstehe ich nicht. Warum wir nicht schaffen zu sagen, wir haben da eine großartige und schützenswerte Sache und die schützen wir jetzt gemeinsam, sodass wir alle miteinander gut leben können.
Von allen Seiten. Und vielleicht hilft ja so ein Gespräch, wie wir es haben, auch einfach, um ein bisschen Differenzierung in diese ganze Sache zu bringen. Und ich finde, jetzt nach 14 Minuten haben wir uns auch verdient, über das Positive zu reden.
Wunderbar.
Ich sage, dieses Dauerbrennen, Feuer, Weißglut, ich meine, das hält man ja auf die Dauer nicht aus.
Dieses Dauerbrennen, die Weißglut, Christian Thielemann hält es auf Dauer nicht aus. Wie ist das bei Ihnen mit den Musiktagen in Hitzacker? Sie haben zwar ein Dauerbrennen, aber wir haben es eben schon gesagt, Sie suchen sich immer neue Schwerpunkte. Jetzt Papa Haydn, wie wir ihn lange genannt haben, weil er Vorbild für viele Komponisten gewesen ist. Sie haben es eben schon gesagt, Miterfinder des Quartetts. Wie untersuchen Sie die Wirkung von Joseph Haydn 2026 in Hitzacker, Herr Wille?
Also unser Thema heißt ja sogar von wegen Papa Haydn, um damit auch ein bisschen zu spielen, dass wir ein Bild haben. Also wenn man an Haydn denkt, hat man sofort diesen Menschen mit Perücke und der auf Schloss Esterhazy, wenn man ein bisschen mehr darüber weiß, ein gesichertes Einkommen hatte und dadurch irgendwie zurückgelehnt, ganz viel komponieren wollte, konnte. Das stimmt ja so nicht. Denn was mich an Haydn begeistert, ist, dass er eigentlich keine Vorbilder hatte in dem Sinne. Man kann aus meiner Wahrnehmung nicht sagen, dass er eine natürliche Fortsetzung von Bach und Carl Philipp Emanuel Bach ist.
Im Gegenteil.
Seine
sogar,
Musik. Ne? Ich finde, er hat wirklich einen Schnitt gemacht und hat, wenn man ein bisschen flapsig sagt, den Leuten aufs Maul geschaut und eine Musik komponiert und erfunden, die eine viel größere Einfachheit hat, eine viel erstaunlichere Unmittelbarkeit im Ausdruck. Also ich sage beim Unterrichten immer, da gibt es kein Parfüm. Es ist entweder so oder so. Und wir sind das als Geiger zum Beispiel auch nicht gewohnt, so klar spielen zu müssen. Das ist die Herausforderung für
gute Schule auch, ja.
Uns Interpreten und Interpretinnen. Aber daraus entsteht natürlich ganz viel. An dieser, ich sage etwas ganz klar und das ist meine Meinung, ohne dass ich sie in Worte sage. Und das war so ein bisschen für mich die Idee, Künstlerinnen und Künstler einzuladen, die Haydn-Fans sind, das sind ja fast alle, und daraus etwas ein Programm spinnen. Und jedes Programm ist jetzt ganz anders. Wir haben so Leute wie bis heute, der natürlich dann bei Mozart bleibt und auch bei Carl Philipp Emanuel Bach. Aber wir haben auch Leute, die total in die Moderne gehen und ins Experimentelle, so wie Giovanni Sonima, der das Festival eröffnen wird. Und diese Bandbreite zu haben und kein Haydn-Festival, in dem ein Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Vielfalt von Haydn-Werken, sondern Haydn als Schlüssel für die Programme und als Startschuss, als Zündstoff für das, was dort in Hitzacker passiert.
Wir suchen ja immer dieses Revolutionäre und Sie haben es eben schon gesagt, Haydn hat etwas Neues geschaffen, auch einen Bruch, einen musikwissenschaftlichen, musikhistorischen Bruch geschaffen, aber er gilt ja nicht als Revolutionär. Also wir sehen das dann ja auch, Mozart ist ja auch eigentlich nur eine an den Randbringung dessen, was Haydn geschaffen hat, und dann kommt Beethoven, der eigentlich tatsächlich revolutionär dann auch die Form wieder neu sprengt. Wie hat Haydn es geschafft, ohne als Revolutionär zu gelten, trotzdem revolutionär zu sein?
Ich glaube, durch seine Ehrlichkeit in der Musik. Also durch, da kommt man nicht dran vorbei. Wenn man versucht, das mache ich auch ganz gerne, eine Haydn-Phrase, eine Melodie oder einen Moment zu manipulieren und Töne zu verändern, um zu schauen, ob man es nicht noch ein bisschen geschickter machen kann. Das wird einem kaum gelingen. Weil er hat mit den wenigsten Tönen, so wie dann später auch Anton Webern reagiert hat auf seine Zeit, hat Haydn auf seine Zeit reagiert und hat eine große Einfachheit, die aber ein ganzes Universum öffnet. Also er war in meiner Folge, würde ich sagen, Haydn, Webern, Kurtag. Das sind so die, die so das schaffen, mit wenigen Tönen, mit wenigen ganz klaren Gesten einen ganzen musikalischen Kosmos zu beschreiben. Also das finde ich die eine revolutionäre Art. Dann wird er oft gesagt, dieser Humor, in dem Sinne, dass man ständig aus der Kurve geschmissen wird und überrascht wird, das gab es so vorher nicht. Bei Bach ganz bestimmt nicht.
Und das ist nicht nur ein ganz anderer Hintergrund. Ne? Das ist ja überall dieser Humor, diese Doppeldeutigkeit.
Ne? Überall. Ja. Und das ist ein intelligenter Humor, kein Schenkelklopfer. Und die Schwierigkeit ist auch, dass man diese Witze gut erzählen kann. Und aber das löst bei mir auch aus, dass so ein Konzert auch Spaß machen muss, das ist ja unser Thema von vorhin, also keine bierernsten Konzerte, sondern durch diese Momente in den Konzerten von Haydn, in jedem Programm jetzt, entsteht einfach eine große Freude auch am Musizieren, hoffe ich, und eine große Ernsthaftigkeit, mit dem Material ganz ehrlich und unmittelbar sich auseinanderzusetzen.
Aber es bleibt für mich trotzdem diese Frage. Also es gibt ja kaum einen Klassikmusiker, der nicht Haydn-Fan ist. Wir fangen an bei, weiß nicht, Simon Rattle, der da schwärmt. Egal, wen Sie fragen, wir hatten es hier bei den Wiener Symphonikern mit Andres Orozco Estrada, ihr Schnurz. Ja? Alle finden Haydn super turbo toll. Ja? Trotzdem setzt er sich ja im Repertoire nicht richtig durch. Also wenn Sie die Programme in Sinfonieorchestern angucken, wenn Sie die Programme in den Konzerthäusern angucken, ja, es kommt immer mal ein Haydn, aber irgendwie gehört der nicht zu den vielgespielten Musikern. Worin liegt diese Unterschiedlichkeit?
Das versuchen wir gerade zu verändern. also ein Bewusstsein.
Das haben ja schon viele dafür, versucht, ja, aber irgendwie.
Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, das ist der Anfang von einer großen Entwicklung. Wenn ich das aus meiner Perspektive beschreibe, Mozart ist dann der viel theatralischer unterwegs war, der Figuren und Fantasien komponiert hat. Wenn ich an die Zauberflöte denke, da ist ja keine Figur wirklich echt und trotzdem können wir uns mit allem identifizieren. Das gibt es bei Haydn so nicht, glaube ich. Da gibt es, das ist noch viel ursprünglicher. Und dann Beethoven, der aus meiner Sicht wie niemand vor ihm die Psychologie des Menschen in Töne fassen konnte. Und vielleicht betrifft uns diese Musik heute eher als die von Haydn. Aber diese Klarheit und das auf sich besinnen, diese Reinheit kann Haydn auch auslösen. Also
wir hatten ja schon mal
aber vielleicht ist das die Schwierigkeit.
Ja, also vielleicht ist das auch etwas, was wir in unserer Zeit neu entdecken müssen. Also die Barockoper war ja auch mit ihrer ganzen Opulenz und mit ihrem Eklektizismus, mit ihrer Nichtgreifbarkeit, obwohl es immer eine Moral gibt, aber diese Moral ist immer schräg, ja. Was ja bei Haydn so dieses, was Sie sagen, Schmunzeln, Humorhafte, Sie wissen nicht, stehen Sie eigentlich noch auf dem Fundament oder wird das Fundament Ihnen gleich weggerissen? Das hat ja schon sehr viel zu tun mit unserer Welt, mit der Unsicherheit, mit dem Nichtwissen, mit Irritation mit Virtual Reality, wenn man sozusagen will. Ja, also ist das jetzt noch echt, was ich höre, nicht? Also ist das vielleicht etwas, wie wir uns Haydn auch nähern können, dass er sehr gut in unsere Zeit passt, weil er einfach mit unseren Sinn, mit unserem Blick auf Wirklichkeit andauernd spielt und dass er es schwer hatte, weil wir ihn eben nicht greifen konnten?
Vielleicht ist aber genau das die Schwierigkeit, dass wir uns darauf einlassen müssen, wie vielfältig das war. Ich denke jetzt gerade an die über 60 Streichquartette, die er komponiert hat. Nur ein Beispiel davon, das heißt dann auch 60 Minuette. Und ich würde behaupten, es gibt keins, was so ähnlich ist wie das andere.
Also Haydn hat eigentlich erst nur mal zu viel geschrieben. Vielleicht ist das ein Problem.
Der hat was?
Der hat einfach nur zu viel geschrieben.
Ja, ich glaube, er hat immer den Anspruch gehabt, dass er sich nie wiederholt. So dass man vielleicht den Wiedererkennungswert auch nicht ganz so groß hat wie bei Beethoven, bei Mozart. Und er hat diese, vielleicht diese Welten der Fantasie und der des Virtual Reality nicht so bedient, wie die, die nach ihm kamen, musikalisch, sondern er war ja erstmal der Gründer von dem Ganzen, von dieser ganzen Entwicklung. Das lohnt sich aber anzuschauen, weil es ist explosiv, finde ich.
Ja, und Sie schaffen es ja, haben Sie eben auch schon gesagt, ganz unterschiedliche Interpretinnen und Interpreten da zu vereinen rund um Ihren Nicht-Papa oder doch Papa Haydn. Ja. Sie haben einige schon genannt, die dann naheliegen, weil Sie sich schon immer mit Haydn und der Musik auseinandergesetzt haben. Aber es sind da auch Namen wie Till Brönner, es sind da Namen wie Igor Levit, ganz unterschiedliche Interpreten, von denen man denkt, ach, die jetzt mit Haydn? Das ist aber komisch. Wie haben Sie die zusammengesucht?
Aus ganz unterschiedlichen Motivationen heraus oder Ideen heraus, was dieses Konzert soll. Also, Sie sprachen ja Igor an, den habe ich gebeten, zusammen mit Markus Becker, der gerade alle Haydn-Sonaten aufnimmt, junge Leute zu suchen. Also, die haben tatsächlich kuratiert und machen 5 Kurzkonzerte in einem Klaviermarathon, in dem sie gemeinsam mit diesen jungen Leuten Konzerte gestalten. Und in jedem Konzert muss ein Haydn vorkommen.
Ah, aber Levit Haydn war auch noch nicht so, ne?
Das ist, glaub, nee, ja. Der musste, also er hat das drauf, aber hat dann auch gesagt, ah, dann möchte ich gern das und das spielen. Und bei Till Brönner ist es so, dass ja die Trompete bei Haydn eine Rolle spielt, mit dem Trompetenkonzert. Klar. Das war ziemlich
naheliegend, ja.
Revolutionär damals. Ja. Und er wird von da ausgehen und mit Motiven aus dem Trompetenkonzert auch arbeiten und dann in seine Jazzwelt bringen. Der wird also keinen ganzen Haydn spielen, aber auch hat Haydn als Zünder für sein Konzert.
Interessant.
Streichquartette gibt es auch, Debüts von lauter jungen Leuten, die jetzt Preise gewonnen haben und sehr unterschiedlich auch spielen. Und für uns Streichquartettspieler ist Haydn natürlich Basis.
Rete-Quartett also haben sie, glaube ich, da, was haben wir vergessen?
Genau. Ein Integra-Quartett
genau.
Und Nerida und Opus 13, also alles tolle Quartette. Ja, und wir vom Kussquartett beschäftigen uns mit den Menuetten in einem Workshop. Wir machen aber auch mit Udo Samel eine Verbindung zur Literatur. Lawrence Stern ist angeblich Tristram Shandy das Werk, wo Haydn seinen Humor nachkomponiert hat. Und das versuchen wir ein bisschen zu untersuchen. Und wir nehmen uns die 7 letzten Worte, die sind jetzt gar nicht humorvoll, sondern das ist wirklich, Haydn war auch ein zutiefst religiöser Mensch. Und da wird eine der Choreografen des Hamburg Balletts eine Choreografie mit Tänzerinnen und Tänzern machen.
Sehr spannend.
Zu diesen.
Und das alles gibt es vom 25.07., wenn ich richtig bin, ne? 25. Juli beginnt es. Also Vorverkauf hat natürlich schon begonnen, liebe Leute da draußen, bis zum 2.08., wenn mich nicht alles täuscht.
Richtig, genau. 9 vollgepackte Tage, wo man aber überall einsteigen und wieder aussteigen kann. Und wir haben aber auch so Verrückte, die ganze Woche bleiben und dann morgens immer noch im Chor singen. Wir haben einen Publikumschor, da kommen bis zu 200 Leute und das macht die jetzt neuerdings die große Chorleiterin Gudrun Schröfel vom Mädchenchor Hannover und so weiter.
Also wer einmal nach Hitzacker gekommen ist und hingefunden hat, ja, der kommt auch nicht so schnell wieder weg. Ja? Also die Wege führen hin, aber ob ihr wieder wegkommt, who knows? Ja?
Hoffentlich nie.
Also, wenn dann nicht gerade.
In dem Sinne, dass man süchtig wird nach dem Festival.
Die IT der Bahn wieder zusammenbricht. Aber eine Bahn fährt da eh nicht hin. Also von daher könnt ihr mit dem Fahrrad kommen und euer Navi einschalten. Genau. Also, sommerliche Musiktage. Hitzacker, 27.07. bis. Ach Quatsch, 25.07. bis 2.08. Guckt einfach mal auf der Seite musiktage-hitzacker.de. Ihr findet mit Sicherheit was und könnt tatsächlich Josef Haydn neu entdecken. Und man kann Sie treffen, Herrn Wille, überall, wo Sie da so kreuchen und fleuchen, wenn Sie Hannover wieder aus der Hitze verlassen haben. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles
Danke
Gute für Ihr Festival.
Danke.
Das war ja der Podcast von Backstage Classical. Für tägliche News aus der Welt der klassischen Musik schaut doch einfach bei uns vorbei auf www.backstageclassical.com und wenn ihr Kommentare, Anregungen, Ideen oder auch Beschwerden habt, dann schreibt uns doch einfach unter redaktion@backstageclassical.com. Wir lesen das natürlich sehr genau und werden das auch in unsere Arbeit einbeziehen. Wenn ihr Lust habt und mehr hören wollt, dann abonniert diesen Podcast, denn dann hören wir uns schon bald wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, haltet die Ohren steif.